Ja, mein Papa hat mich sehr lange trainiert und jetzt ist mein Onkel der Bundestrainer, also sozusagen mein Chef. Und von dem her liegt es, glaube ich, mehr oder weniger an der Familie.
Liebe Team D-Fans, es ist September, keine 5 Monate mehr bis zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina. Auf dieser Road to Milano Cortina sprechen wir mit den besten Athletinnen und Athleten vom Team D und wir schauen voraus auf das große Wintersport-Highlight vor unserer Tür in Italien. Wir haben jetzt einige Sommerepisoden hinter uns, in denen wir darüber gesprochen haben, über das Sprichwort Wintersportlerinnen werden im Sommer gemacht. Wir haben festgestellt, da ist ziemlich viel dran, dass es also nicht nur ein Sprichwort ist, sondern dass auch viel Wahrheit hintersteckt. Heute geht es ein bisschen ja in den Herbst rein, das ist der Herbstübergang und zu Gast ist Curler Benny Kapp. Bei Team D und Olympia-Fans dürfte es bei dem Nachnamen auf jeden Fall klingeln. Benny kommt nämlich aus einer richtigen Curling-Dynastie. Kann man schon so sagen. Darüber haben wir natürlich auch gesprochen mit ihm. Außerdem geht es um die erste Olympiateilnahme von Team D im Curling seit 2014. Und ich wollte unbedingt mit einem Klischee aufräumen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe im Freundeskreis, wenn man so Witze macht, manchmal, gerade natürlich auch im Olympia- und im Wintersportkontext, dann heißt es ganz oft, ja, wenn ich es nochmal zu Olympischen Spielen schaffe, dann im Curling. Ja, man kann natürlich sagen, es gibt keine 1000 Curler in Deutschland, die statistisch gesehen ist die Chance relativ hoch. Aber dass da noch viel, viel mehr zugehört, als nur ein bisschen salopp gesagt Steine schubsen und mit dem Besen rumwischen, darüber wollte ich unbedingt mit Benny sprechen. Das haben wir gemacht. Wir haben mit diesem Vorurteil so ein bisschen aufgeräumt, ja, dass da viel, viel mehr hinter steckt. Und darauf könnt ihr euch jetzt freuen. Der Team Deutschland Podcast und diese Episode werden wie immer präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Mein Name ist Paul Burber. Ich bin euer Host. Los geht's. Benny, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Wir sind mittlerweile im September angekommen. Wie war dein Sommer?
Gut. Also ich stehe eigentlich schon seit Anfang Juli auf dem Eis. Unsere Sommerpause ist relativ kurz. Also die beträgt eigentlich nur 2 Monate. Wir haben eigentlich nur den Mai und den Juni, wo wir nicht auf dem Eis sind. Und von dem her habe ich meinen Sommer schon relativ viel in der Eishalle auch verbracht. Ja.
Wir sprechen gleich, wie du da in der Eishalle trainierst, was ihr macht im Sommer, worum es da geht. Aber ganz kurz, Mai, Juni, hast du Zeit für Urlaub gehabt? Hast du irgendwie dich ein bisschen erholt oder was waren so deine To-Dos?
Ja, also wir waren im Mai waren wir 10 Tage auf Kreta. Das war sehr schön. Und sonst viel Rennrad gefahren und bisschen die Sonne genossen.
Das klingt doch gut. Bist du nebenbei am Studieren oder bist bei der Bundeswehr,
Ich
glaube ich,
bin bei der
ne?
Bundeswehr, ja. Genau. Also im Moment mache ich nur das praktisch Curling-Profi.
Curling-Profi. Da will ich nämlich auch drüber sprechen mit dir heute. Das ist so ein bisschen gemein. Curling ist in meinem Freundeskreis immer der Sport, wo gesagt wird, hey, wenn ich nochmal zu Olympischen Spielen das schaffe, dann beim Curling.
Ja.
Ich sage immer, nein, du schaffst es nicht zu Olympischen Spielen, auch nicht beim Curling. Die Chance ist vielleicht relativ hoch, kann man sagen, weil es natürlich vergleichsweise wenig Athleten gibt, die Curling machen in Deutschland. Also die statistische Chance ist vielleicht nicht schlecht, aber trotzdem, da steckt ja ganz viel hinter. Und da wollen wir jetzt drüber sprechen. Erstmal im Sommer. Was und wie trainiert denn ein Curling-Spieler im Sommer? Du sagst klar, Eis, Eishalle wahrscheinlich. Nimm uns mal ein bisschen mit.
Also in der Offseason machen wir natürlich auch viel Krafttraining und vor allem auch Intervalltraining, weil wir praktisch das Wischen simulieren wollen. Also du hast ja beim Wischen eine Belastung von 20 Sekunden, sage ich mal, wo du, wenn der Stein kurz ist, praktisch komplett durchwischen musst oder Puls genauso auf 180 hochschießt. Und von dem her machen wir auch viel Intervallläufe oder Intervalle auf dem Airbike und auch CrossFit-Workouts, wo eben die Schultern, die Brust, der Trizeps beansprucht wird, weil das alles Muskeln sind, die du beim Wischen eben brauchst und auch viel, viel Bauchmuskulatur, viel Core, dass du eben überhaupt 70% deines Körpergewichts auch auf einem rutschigen Besen drauflegen kannst. Genau.
Da können wir nämlich direkt mal, da haben wir dann eigentlich mit dem ersten Vorurteil ausgeräumt, das bisschen Wischen, das schaffe ich auch noch, heißt es dann ja manchmal so fies. Kannst du das vergleichen, diese Anstrengung beim Wischen? Du hast gerade gesagt, klar, Puls ist dann auch auf 180, wenn man 20 Sekunden diese Belastung hat. für jedermann, kannst du es irgendwie so, wie ist es, wie so ein kurzer Sprint oder ist es, keine Ahnung, kann man das mit einem Fitnessgerät vergleichen oder so?
Ist schwierig, weil du hast ja diese Push- und Pull-Bewegung und dann noch diese extrem hohe Frequenz. Also vielleicht mit einem Rudergerät, aber da hast du halt keine Push-Bewegung. Also es, am besten ist es wirklich einfach mal aufs Eis zu gehen und auszuprobieren und versuchen, da sein Körpergewicht draufzulegen und dann noch zu versuchen, den Besenkorb so schnell wie möglich zu bewegen. Da denke ich, wird jeder merken, dass es sehr anstrengend ist.
Und dann ist, glaube ich, das zweite Thema, du hast es auch schon angedeutet, so dieses Thema Koordination, Stabilisation, Stabilität im Körper auch ein Riesenthema, ne?
Mhm. Genau, also allein schon die Balance, weil wir haben ja, also ein Schuh ist ja bei uns rutschig und der andere Schuh nicht. Und da die Balance zu haben, gerade auf dem Besen, der auf der anderen Seite vom Spielfeld ist, zu sliden mit der richtigen Länge, da brauchst du eben auch gute Balance und Koordination.
Und neben dem Grundlagentraining, du hast es gesagt, da wird dann noch viel Ausdauer gemacht und so weiter, seid ihr dann schon auf dem Eis? Ich weiß, bei anderen Sportarten sagt man immer, beim Basketball sagt man immer, du musst 10.000 Mal werfen, damit das und das sitzt oder damit du den Move kannst. Ist das so ähnlich bei euch auf dem Eis?
Ja, bei uns ist es auch ähnlich. Also wir fangen viel mit Grundlagen an. Am Anfang machen auch viel Technik, weil, also auch bei mir, ich merke es immer wieder, wenn ich zum ersten Mal auf dem Eis stehe nach der Saisonpause, dann fühle ich mich erstmal wie ein Anfänger mehr oder weniger und muss erstmal wieder reinkommen und halt lernen, dass ich gerade auf dem Besen slide und dass die Schultern auf der gleichen Höhe sind und dass das Timing beim Fuß passt. Und von dem her machen wir viel Technik und Grundlagen am Anfang und spielen halt auch erstmal die einfachen Steine, sage ich mal. Also Open Takeouts oder einfache Draws ins Haus, um praktisch so die Basics wieder zu erlernen.
Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Hast du ungefähr eine Zahl, kannst du es mal überschlagen, wie viele, was ist das richtige Wording, Takes oder wie viele Steine ihr spielt, jetzt mal nur so in einer Woche vielleicht oder in einer Session, damit man sich mal so ein bisschen das vorstellen kann?
Gute Frage. Ich denke, pro Training, wenn ein Training 1,5 Stunden geht, bestimmt 50 Steine, also wahrscheinlich so 250 bis 300 Steine pro Woche, würde ich mal sagen. Ja.
Und da kommt dann auf jeden Fall was zusammen. Da landen wir auf jeden Fall im Laufe einer Saison auch irgendwo bei den Tausenden, bei den vielleicht sogar Zehntausenden.
Ja.
Und es ist dann so, dass ihr Richtung Saison noch mehr Steine spielt und die Grundlagen so ein bisschen weniger macht? Oder ist es so, dass ihr dann weniger Steine auch spielt, weil ihr sowieso Wettkämpfe habt und so weiter?
Ja, definitiv haben wir weniger Training auch, weil wir sehr viel unterwegs sind. Aber vor allem machen wir halt weniger Grundlagen, sondern mehr Teamshots. Also das ist ja auch sehr wichtig, dass man als Team praktisch funktioniert auf dem Eis. Das heißt, dass man die Steine richtig callt, dass die Wischer die Länge richtig einschätzen, wenn man gespielt hat. Und die Kommunikation im Team einfach und dann halt mehr positionsspezifisch trainiert. Also, weil der die ersten 2 Steine spielt, spielt er zum Beispiel weniger Takeouts, er spielt hauptsächlich Garden und die Draws dahinter ins Haus. Und der dann danach spielt, spielt dann mehr Takeouts. Und von dem her wird dann mehr positionsspezifisch und teamdynamisch geschaut, dass das eben passt.
Übrigens, hier fallen jetzt ganz viele Fachbegriffe. Ich habe auch überlegt, ob wir da nochmal genauer drauf eingehen sollen. Aber ich finde, ehrlicherweise, Curling ist immer so ein Sport, den muss man einmal sehen, dann hat man es relativ schnell, klar, da gibt es viele spezifische Regeln und so, aber da hat man es relativ schnell wieder drauf und kapiert. Das ist leider bei den meisten ja nur alle 4 Jahre dann der Fall, wenn das bei Olympischen Spielen im Fernsehen läuft. Ich kann euch nur empfehlen, jetzt im Winter, beziehungsweise jetzt eine Olympische Saison, auch mal Eurosport oder die Livestreams einzuschalten, weil erstens ist man dann schnell wieder drin und zweitens, es lohnt sich auch wirklich zuzugucken. Es ist immer spannend, finde ich. Insofern, wir gehen jetzt aber hier nicht noch auf, also man kann es ja auch ein bisschen erschließen auf die ganzen Fachbegriffe ein, ein Guard, ein Takeout und so. Ich glaube, man kann sich das schon ganz gut zusammenreimen. Mai, Juni Urlaub, Juli, August, jetzt sind wir im September. Wo stehst du jetzt gerade? Die Grundlagen sind dir jetzt schon vorbei und wann geht die Saison so richtig los?
Also wir fliegen nächste Woche Montag schon nach Kanada. Sind da 3 Wochen in Kanada, spielen 3 Turniere, haben jetzt auch schon bereits 2 Turniere gespielt. Und ich denke, also das erste große Event ist dann im November mit der Europameisterschaft. Die lief ja letzte Saison relativ gut. Also wir sind ja letzte Saison Europameister geworden. Und von dem her freue ich mich da schon drauf. Und ja, also wir haben, unser Turnierkalender ist ziemlich voll. Wir spielen 11 Turniere bis zu den Olympischen Spielen. Genau.
Es ist absehbar, ihr habt euch schon qualifiziert. Manchmal machen wir da noch so ein kleines Geheimnis draus im Podcast. Also ihr seid dabei bei den Spielen, auch das erste Mal seit vielen Jahren, dass Team Deutschland beim Curling wieder dabei ist. Aber letzte Frage jetzt so zur Vorbereitung. Geht man die Vorbereitung anders an? Habt ihr noch mehr Intensität drin oder so? Oder macht ihr alles so wie jede Saison? Oder unterscheidet ihr da, weil es eine olympische Saison ist?
Ja, wir unterscheiden schon ein bisschen. Also wir haben vor den Olympischen Spielen, ich glaube, 6 Wochen, wo wir keinen Wettkampf mehr haben, wo wir eben uns viel aufs Training konzentrieren können. Weil dieses Rumreisen kostet natürlich auch viel, viel Energie und Zeit. Und von dem her haben wir da gesagt, wir nehmen uns ein bisschen Zeit, um uns aufs Training zu konzentrieren und nochmal ein paar Feinheiten vielleicht zu trainieren. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, beim Curling ist halt so, viel kommt halt durch Erfahrung auch. Also du musst einfach viel spielen und viel Erfahrung sammeln, um besser zu werden. Und ich denke, da fahren wir ganz gut, dass wir jetzt viele Turniere spielen und dann vor den Olympischen Spielen nochmal kurz zu Hause sind und uns aufs Training konzentrieren.
Nach meiner Vorbereitung für den Podcast hier hätte ich fast gesagt, du warst noch nie bei Olympischen Spielen. Das stimmt nur so halb. Du warst 2020 Teil von Team D bei den Youth Olympic Games in Lausanne. Und nicht nur Teil, du warst auch ein tragender Teil, möchte ich fast sagen. Du warst auch als Fahnenträger dabei. Wie sind deine Erinnerungen an das Event 2020?
Ja, also das war ein sehr cooles Event für mich. In so jungen Jahren schon so ein großes Event zu spielen, ist wirklich besonders. Und auch dieses zusammen sein als Team D, da einen Wettkampf zu bestreiten, ist wirklich sehr, sehr cool. Und ich habe da wirklich sehr viele coole Erinnerungen dran.
Auch sportlicher Natur oder das Fahnentragen bei der Öffnungsfeier? Was hast du da so im Kopf?
Das Fahnentragen natürlich war ein sehr besonderer Moment. Also da war ich erstmal ein bisschen schockiert, als ich das erfahren habe. Und auch, ja, dieser Zusammenhalt als, weil normal bist du halt als Team, als Curling-Team halt so auf dem Turnier und bist halt so unter sich, und dann ist halt was Besonderes, wenn du halt mit anderen Athleten so praktisch zusammen ein großes Team bist, und das fand ich halt sehr cool.
Hast du noch Erinnerungen an das letzte Mal, du warst vielleicht noch ein bisschen klein oder jung, klein ist vielleicht falsch, aber jung, als das letzte Mal Team Deutschland bei den Olympischen Spielen im Curling dabei war?
Ja, das war in Sochi. Da habe ich immer vor der Schule ab und zu mal reingeschaut und zugeschaut, weil durch die Zeitverschiebung war das irgendwie, lief dann Curling immer um 6 Uhr morgens ungefähr, und dann konnte ich immer Curling anschauen, bevor ich zur Schule gegangen bin. Das war sehr cool.
Das war ganz praktisch. War 2014 noch jemand aus deiner Familie dabei?
Nee. Da war es dann schon der Johnny Yar.
Der Johnny Yar. 2010 in Vancouver war aber, glaube ich, noch, ja, waren noch Teile von deiner Familie dabei. Wer das nicht weiß, Es gibt Überschriften in der FAZ und so, da wird die Familie Kapp als Curling-Dynastie bezeichnet. Ja. Das ist aber, glaube ich, auch fair zu sagen, wenn man sich das so bei euch anguckt, oder? Opa, Vater, Onkel, ich weiß gar nicht, wer macht bei euch alles Curling in der Familie?
Ja, so gut wie jeder eigentlich. Also meine zwei Schwestern haben auch bis vor kurzem Curling gespielt. Und ja, mein Papa hat mich sehr lange trainiert. Und jetzt ist mein Onkel der Bundestrainer, also sozusagen mein Chef. Und von dem her liegt es, glaube ich, mehr oder weniger an der Familie.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ich werde nicht müde, es immer wieder zu betonen. Wenn ihr diesen Podcast hier zu Ende gehört habt, dann geht rüber zum Team Deutschland Paralympics Podcast, weil nach den Olympischen Spielen ist vor den Paralympischen Spielen, auch die finden 2026 dann ab März in Mailand und Cortina statt. Und unsere Kollegen vom Team Deutschland Paralympics Podcast, die begleiten einerseits paralympische Athletinnen auch auf dieser Road to Milano Cortina. Andererseits jetzt in den letzten Episoden, gerade auch im Sommer, ging es auch viel so um die Sachen, ja, die dazugehören. Nämlich, wie finanziert man das Ganze eigentlich, dieses Leben im Sport, neben dem Sport, Finanzen und Karriere? Wie sieht es aus im Kopf? Was macht dieser Druck mit einem? Auch da gibt es eine Episode, wo es darum geht, Winterathleten werden im Sommer gemacht und. Ich kann es euch nur empfehlen, es ist sehr interessant, es sind sehr spannende Geschichten, sehr spannende Athletinnen. Hört da rein, Team Deutschland Paralympics Podcast. Hier geht's jetzt weiter mit Benny Kapp. Werbung Ende. Viel Spaß. Also da konntest du einiges mitnehmen. Haben die beiden, insbesondere dein Onkel, dein Vater und dein Großvater schon was von Olympischen Spielen erzählt?
Ja, also mein Papa hat gesagt, dass es ein sehr besonderes Event halt ist und dass das was mit einem macht, hat er gesagt. Und dass ich das halt einfach genießen soll, weil es halt eine ganz besondere Chance ist und ein sehr cooles Event ist.
War es dementsprechend für dich, war das immer schon auch so dieses Ziel, Olympische Spiele? Ist das beim Curling wie bei anderen Sportarten auch, ey, einmal Olympische Spiele, beziehungsweise bestenfalls öfter, aber schwebt das auch so über allem?
Ja, auf jeden Fall. Also als wir unser Herrenteam gegründet haben, war das dann einfach das große Ziel, es endlich zu Olympia schaffen, weil es letzte Mal ja schon doch recht lange her ist. Und von dem her war das schon unser großes Ziel.
Hatte das für dich persönlich eine besondere Bedeutung, einfach wegen dieser familiären Situation?
Würde ich jetzt nicht sagen. Also nicht wegen der familiären Situation, einfach für mich, dass ich sagen kann, ich bin Olympiateilnehmer, ist einfach sehr besonders und hört sich cool an, finde ich.
Die Frage, wie du zum Curling gekommen bist, hat sich dadurch wahrscheinlich so ein bisschen erübrigt. Aber kannst du vielleicht trotzdem erzählen, wie du zum ersten Mal mit dabei warst? Was sind da deine Erinnerungen? Wann wahrscheinlich ja schon als kleines Kind du das erste Mal mit in der Halle warst auf dem Eis?
Ja, das ist schon sehr lange her. Also ich glaube, mein Papa hat mich einfach mal mitgenommen aufs Eis und dann bin ich da so ein bisschen rumgerutscht. Und dann hat mir das halt Spaß gemacht und dann sind wir immer ab und zu mal am Wochenende in die Eishalle gefahren und haben einfach ein paar Steine geschubst. Und dann ist halt das eine zum anderen hat sich ergeben und irgendwann mal hatte ich dann ein eigenes Team und mittlerweile mache ich es professionell.
Kann man, auch das ist natürlich häufig eine Frage, gerade bei olympischen Sportarten, aber weil Curling halt irgendwie ja, so klein erscheint, beziehungsweise wie gesagt, ich glaube, es gibt nicht mal 1000 aktive Sportlerinnen in Deutschland, die Curling machen. Ja. Kann man davon leben als Profi, beziehungsweise ja, du bist bei der Bundeswehr, aber man hört schon raus, ihr seid viel unterwegs, so, also du bist schon voll Profi als Sportsoldat.
Ja, nee, also ohne die Bundeswehr würde es nicht funktionieren in Deutschland, da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass es so funktioniert. In Kanada allerdings geht's, also da ist halt der Sport viel, viel größer. Es gibt viel mehr Zuschauer, es gibt viel mehr Preisgeld. Und deswegen fliegen wir auch so viel nach Kanada, weil da halt einfach der Medienandrang viel größer ist und die Aufmerksamkeit für den Sport viel größer ist. Aber ich hoffe, dass sich das halt auch ändern wird in Deutschland, dass es da vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf gibt. Auch mit dem, dass wir jetzt bei Olympia teilnehmen. dass ich das halt, ja, da dann vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dadurch gelenkt wird.
Ist Kanada das Nonplusultra, gerade so im internationalen Vergleich, beziehungsweise vielleicht kannst du mal sagen, wer ist denn eigentlich so schon qualifiziert für die Olympischen Spiele, auf wen trefft ihr da und wie sind da, ja, wer ist da stark einzuschätzen und wo siehst du euch da?
Die haben noch kein Team ausgespielt, die werden es erst im November, glaube ich, ausspielen. Ja, also da gibt es zwei, drei sehr gute Teams. Gegen das eine Team haben wir schon bei der letzten Weltmeisterschaft gespielt. Ich denke, egal wer sich da qualifizieren wird, die werden auf jeden Fall sehr gut sein, weil die einfach diese starke Dichte an sehr guten Teams haben, die alle auf einem sehr gleichen Level spielen und egal wer da kommt, wird, denke ich, relativ gut sein.
Da bin ich auch drüber gestolpert. Ist das richtig, dass sich sozusagen ein Team, auch in Deutschland ein Team für die Nationalmannschaft qualifiziert? Also es sind nicht unbedingt die besten Einzelspieler, wie beim Kanada und beim Fußball, die berufen werden, sondern ihr als Team, was auch ja unter einem, ich sag mal, einem privaten Teamnamen läuft sozusagen und mit einem Skip und so weiter, das wird dann auch, weil ihr die Besten seid in Deutschland, Nationalmannschaft.
Ja, genau. Also du spielst einfach gesagt eine deutsche Meisterschaft und der Gewinner fährt dann zur WM, vorausgesetzt er ist im Kader und erfüllt praktisch alle anderen Kriterien, um bei einer Weltmeisterschaft mitzuspielen.
Aber dann ist es schon eine deutsche Meisterschaft, wo man ja sonst manchmal sagt, oh, die lasse ich mal aus, weil passt gerade gar nicht so in meinen Plan, schon relativ entscheidend bei euch.
Ja, also vor allem in den letzten zwei Saisons war es für uns sehr wichtig, weil wir ein starkes Team hatten als Konkurrenten bei der deutschen Meisterschaft und für uns war es eben wichtig, da dann gegen die zu gewinnen, um uns praktisch für die WM zu qualifizieren.
Hast du schon gesagt, ihr seid letztes Jahr Europameister geworden, dieses Jahr wieder EM, auch da, wer ist da, wie ist so die Konkurrenz, wer ist in Europa mit so der stärkste Gegner?
Aktuell sind es die Schweizer. Also wir haben in Europa und auch die Schotten sehr gute Teams. Wir haben die Schweizer, die Schotten, die Italiener sind gut. Ja, also gibt genügend gute Gegner, sage ich mal.
Und auch dann mit Blick schon wieder auf Mailand und Cortina, weißt du, wie da der Modus ist? Spielt ihr jeder gegen jeden? Spielt ihr Gruppen und dann gibt es ein Viertelfinale, Halbfinale und so weiter? Oder wie läuft das?
Nee, ist eine Round-Robin. Jeder gegen jeden und dann die ersten vier kommen in die Playoffs, also Halbfinale, Finale.
Ist das auch Zielsetzung so, die Round-Robin zu überstehen? Oder lasst ihr euch da nicht unter Druck setzen?
Nee, also für uns ist schon ein Ziel, in die Playoffs zu kommen. Das, denke ich, ist für uns machbar und ist auf jeden Fall erstrebenswert.
Ich bin in meiner Recherche, gibt es olympische Medaillen? Ich weiß, es gibt WM- und EM-Medaillen. Du hast auch schon eine EM-Medaille bei dir in der Familie mehrere. Gibt es eine olympische Medaille bei dir schon in der Familie?
Nee, bei mir in der Familie nicht. Ich glaube, das Beste, was mein Papa bei Olympischen Spielen geschafft hat, war 5. Platz. Genau. Also er hat mit Calgary hat er 4-mal bei Olympischen Spielen mitgespielt, aber hat es leider nicht geschafft, bei Olympia zumindest eine Medaille zu holen.
Also du könntest der erste Cup in der Cup-Dynastie werden mit einer olympischen Medaille, da sind die Daumen gedrückt. Ich habe das richtig gesehen, ja? Du standest aber sogar noch mit deinem Papa auch aktiv auf dem Eis, also nicht nur Papa als Trainer, sondern es gab, glaube ich, ein, zwei Wettbewerbe, wo ihr auch tatsächlich in einem Team wart,
oder? Ja, also es gibt eine Mix-WM, heißt es. Das ist aber jetzt keine olympisch angesehene Disziplin, wo praktisch zwei Frauen und zwei Männer in einem Team spielen. Und da habe ich mit meinem Papa 2019 die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft geholt. Ja, das war auch sehr witzig, mit meinem Papa mal eine Weltmeisterschaft zusammen zu spielen.
Ich muss da nochmal rein. Wie ist es? Gibt es da viele Tipps auch heute noch von Papa, Onkel und Opa? Oder bist du mittlerweile so etabliert im Profisport, dass du dir da nichts mehr anhören musst?
Nee, also es ist auf jeden Fall weniger geworden. Also früher hat er mir dann sehr oft geschrieben, was schlecht war und was gut war. Aber mittlerweile weiß er, glaube ich, dass zu viel Input dann auch nicht hilfreich ist. Also er hält sich da mittlerweile ganz gut zurück und wenn ich dann trotzdem Tipps oder so brauche, dann kann ich ihn ja einfach schreiben oder anrufen.
Jetzt haben wir ein paar Mal schon gesagt, ja, es gibt nicht so viele Standorte, nicht so viele Spieler, Athleten in Deutschland, im Curling-Sport, wahrscheinlich auch nicht so viele Vereine, aber kannst du vielleicht trotzdem sagen, wenn man Curling machen will, spielen will, mal sich das angucken will, vielleicht ja nur bei euch, auf einem Wettkampf in Deutschland mal oder so. Ich glaube, Füssen ist eine Hochburg, aber kann man das deutschlandweit machen? Kannst du ein paar Sachen dazu sagen?
Ja, also Füssen ist das Bundesleistungszentrum. Dann gibt es noch Oberstdorf als Curling-Club. Es gibt noch Geising, falls man das kennt. Es gibt Hamburg, was eine sehr schöne Curling-Halle hat. Also Hamburg kann ich wirklich empfehlen, weil es für mich die schönste Curling-Halle in Deutschland. Sonst gibt es halt viele Clubs, die aber keine feste Curling-Halle haben. Also das heißt, ich spiele dann halt abends nach dem Eishockey auf Zamboni-Eis und versuchen da halt irgendwie die Steine übers Eis zu schubsen. Aber ja, wie gesagt, also es gibt Füssen, Oberstdorf, Hamburg, Geising, Schwenningen gibt es, glaube ich, auch noch, Villingen-Schwenningen.
Ja. Aber von Norden bis Süden, da ist auf jeden Fall was dabei. Also von Hamburg, alle, die in Hamburg-Nähe wohnen, einfach da mal Hamburg Curling eingeben. Ich war da auch schon mal. Das ist eine total, ich kenne keine andere Halle, keine andere Curling-Halle, aber die war ganz nett. Du sagst ja auch, das ist sogar die schönste in Deutschland. Auf jeden Fall mal vorbeigucken. Und ich glaube, wenn man dann da ist, dann kommt man wahrscheinlich auch ins Gespräch, wenn man das selber mal ausprobieren will, ne?
Definitiv.
Olympische Spiele, um das mal zum Abschluss zu bringen. Denkst du da jetzt schon dran? Ist das immer in der Vorbereitung? Schwebt das so vor dir? Oder bist du jetzt wirklich so Step by Step, jetzt die Vorbereitung, EM, Wettkämpfe einzeln? Oder ist Mailand, Cortina schon irgendwie in deinem Kopf die ganze Zeit?
Ja, so ein bisschen schwebt es im Hinterkopf, aber ich denke eigentlich mehr Step by Step, weil für mich ist es wirklich noch so surreal, dass ich bei Olympischen Spielen dabei bin. Ich denke, das werde ich dann erst realisieren, wenn wir irgendwie die Einkleidung oder so haben und ich dann zum ersten Mal so die ganze Team-D-Kleidung sehe mit den olympischen Ringen drauf. Aber jetzt ist es wirklich noch Step by Step und von Wettkampf zu Wettkampf denken.
Und letzte Frage dazu, gibt es bei dem Eis, also ich weiß, Eis wird präpariert und so weiter, und dann hast du ja gesagt, Hamburg ist eine schöne Halle. Ich weiß gar nicht, ob die Wettkampfstätte in Italien nochmal neu gebaut wurde oder ist das eine Wettkampfstätte, wo ihr schon mal wart? Kannst du dazu was sagen? Und gibt es dann sowas wie einen Heimvorteil, weil jemand, wenn man da häufiger trainiert, schon das Eis besser kennt oder so?
Also die Halle wurde nicht neu gebaut, die ist schon relativ alt, aber ist sehr schön. Witzigerweise waren wir da letzten Frühling und haben unsere Mädels angefeuert bei der Junioren-WM, weil da eben im Frühling die Junioren-WM war. Aber gespielt habe ich da selber noch nicht. Heimvorteil würde ich jetzt nicht sagen, weil es kommt immer sehr auf den Eismeister drauf an, wie das Eis gemacht wird. Also beim Eis gibt es ja immer so viele verschiedene Faktoren, die zusammenspielen, dass das Eis gut wird. Du kannst ja, kannst auch die Steine werden ja gepapert, also praktisch mit Schleifpapier die Lauffläche vom Stein bisschen rauer gemacht, dass die Steine mehr curlen. Und dann kommt es eben auf die Eismesser drauf an, dass sie das Eis praktisch gut präparieren, dass es schnell läuft und gut läuft und vor allem gleich läuft, dass praktisch beide Seiten gleichmäßig viel curlen. Und du kannst ja als Curling-Spieler nicht vorm Turnier da trainieren. Also das geht dann erst im offiziellen Training. Von dem her glaube ich nicht, dass da ein Heimvorteil geben wird.
Also eigentlich für alle das gleiche Eis im Endeffekt und alle müssen dann mit den gleichen Bedingungen umgehen. Und sag nochmal, weil mich das auch so interessiert, mit den Teams, wenn man sozusagen auch als Team berufen wird, ihr euch als Team qualifiziert, ist Teamchemie und ja, dieses sich gegenseitig kennen so extrem wichtig beim Curling?
Ja, brutal. Also vor allem, weil du ja auch, also ein Spiel geht ja 2,5 Stunden lang und es kann so viel passieren und es ist mental wirklich auch anstrengend und von dem her ist es schon wichtig, dass man als Team sich gut versteht und weiß, wie der andere, wie man den anderen gut zureden kann oder wann er in Ruhe gelassen werden wird, wenn er will, wenn er schlechten Stein gespielt hat. Und und man ist eben auch so viel unterwegs zusammen, dass man nicht irgendwie keine Lust mehr aufeinander hat und so. Das ist schon wichtig.
Ich drücke die Daumen. Ich glaube, ganz Sportdeutschland und Team Deutschland drückt die Daumen für ein erfolgreiches Comeback für die deutschen Curler bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina. Benni, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke. Und ich freue mich, wenn wir uns spätestens bei der Einkleidung wiedersehen.
Ich freue mich auch.
So, das war's mit Benni Kapp im Team Deutschland Podcast für heute. Lasst eine positive Bewertung da oder schreibt uns eine Nachricht, was wir besser machen können. In der nächsten Episode ist dann Eisschnellläuferin Michelle Uhrig am Start. Freue ich mich sehr drauf. Die war auch schon zweimal bei Olympischen Spielen. Bis dahin, vielen Dank an die Sparkassenfinanzgruppe für das Presenting von unserem Team Deutschland Podcast. Dieser Podcast wurde produziert von Team D Studios. Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.